Antje, Telefon.
Ja, ich geh ran. Hallo?
Hallo, Antje. Hallo, Thilo. Was ist euer liebster Horrorfilm?
Oh, pff.
Das weiß ich jetzt auch gar
das
nicht.
Das weiß ich so nicht.
Oh, ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein?
Vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen.
Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eine Stunde Horror mit dem Thilo, der gerade aus einer sehr anstrengenden Reisesituation rauskommt und ja hoffentlich trotzdem froh ist, jetzt eine Stunde lang mit mir über Filme zu plaudern.
Ich bin einfach froh, nicht mehr im Stau zu stehen, nicht mehr irgendwelche Autobahnen umfahren zu müssen. Also Reisen ist ein Albtraum. Ich wäre auch mit der Bahn gefahren, aber da war das Chaos schon prophezeit für den Kölner Hauptbahnhof. Dann dachte ich, komm, mit dem Auto einfach geradeaus, aber so ist es heutzutage nicht mehr. Nein, nein, nein. Und das ist wirklich schlimmer als jeder Horrorfilm.
Das wollte ich gerade sagen. Du kommst eigentlich direkt aus einem Horrorfilm.
Purer Horror. Purer Horror. Ja. Ich bin über so Dörfer gefahren, die man sonst nur bei 2000 Maniacs besichtigen kann. Und ja, so in etwa kam ich mir vor, auf dem Lande. Horror auf dem Lande. Das habe ich heute übrigens auch noch als Thema durchaus vielfältig hier vorbereitet. Ich habe mich gut vorbereitet. Ja,
genau, wollte ich gerade sagen. Du bist perfekt vorbereitet und zwar auf eine Folge heute, in der wir jeder fünf Filme mitgebracht haben, die uns in den letzten 10 Jahren besonders beeindruckt haben in ihrer Grausamkeit, in ihrem Grusel, einfach in ihrem Dasein als Horrorfilm. Und der Anlass dazu ist tatsächlich, dass wir als heutigen Partner der Folge ja auf Smile 2 hinweisen dürfen.
Hör mir jetzt gut zu. Etwas sehr Schlimmes ist passiert. Erinnerst du dich an Louis Fregoli?
Von der Highschool?
Ich war in seinem Apartment. Und als ich dort war, hat er mich angelächelt.
Dieses Ding ist ein Parasit. Du hast einen Tod mit angesehen. Jetzt klammert es sich an dich.
Notrufzentrale, was möchten Sie melden?
Die Fortsetzung des Horrorfilms, der damals wahnsinnig, also die Fortsetzung von Smile, der unglaublich erfolgreich war damals. Und worum geht's? Es geht um es geht um etwas Böses, das in der Gestalt einer jeden Person, die man kennt, auftreten kann und sich dadurch kennzeichnet, dass es ja ein sehr verzerrtes, fieses, diabolisches Grinsen im Gesicht trägt. Und im ersten Teil war es ja so, dass eine junge Psychiaterin aufgrund ihres Daseins als Psychiaterin und Psychotherapeutin mit diesem Fluch konfrontiert wird und ihn irgendwann selbst auf sich lädt. Und Smile handelt eben davon, wie sie dazu kommt, diesen Fluch wieder loszuwerden oder nicht. Wir wollen an dieser Stelle mal nicht spoilern. Und nun kommt eben der zweite Teil ins Kino mit dem Titel Smile 2. Und im Zentrum der Geschichte steht eine junge Musikerin, die aufgrund ja unglücklicher Umstände ebenfalls mit diesem Fluch konfrontiert wird. Und ich bin sehr gespannt, was es mit dem Film auf sich haben wird. Naomi Scott spielt die Hauptrolle. Wir sehen aber unter anderem auch noch Drew Barrymore in einer Nebenrolle, also wirklich ordentlich besetzt. Und ich bin sehr gespannt, inwiefern denn der Film an das anknüpfen kann, was Teil 1 in mir ausgelöst hat. Denn so viel kann ich vorwegnehmen. Smile befindet sich auf meiner Liste der krassesten Horrorfilme der letzten 10 Jahre. Aber da auch bei Smile 2 Parker Finn wieder Regie führt und das Drehbuch geschrieben hat, der auch eben schon Smile verantwortet hat, bin ich sehr optimistisch, dass Smile 2 daran anknüpft, was Smile 1 damals in mir ausgelöst hat. Und ich bin sehr, sehr sicher, du wirst ihn dir auch anschauen. Und dann werden wir in der nächsten Folge ausführlich über Smile 2 reden.
Absolut.
Habe ich was vergessen?
Nein, ich werde mir den auch anschauen. Ich bin sehr neugierig drauf. Auch mir hat der erste Teil sehr gut gefallen. Und ja, mal gucken, was sie da jetzt draufsetzen. Bin ich auch gespannt, ja.
Genau. Genau. Und zu guter Letzt, nicht ganz unwichtig, der Kinostart. Smile 2 kommt am 17. Oktober 2024 in die deutschen Kinos. Und alle weiteren Infos zum Film inklusive Ticketlink findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und ich freue mich immer, wenn Horrorfilme im Kino erfolgreich werden. Daher schaut ihn euch unbedingt an. Und ich würde sagen, wir wählen diesen soften Übergang direkt eben zu meiner ersten Nennung. Ich habe die 5 krassesten Horrorfilme der letzten 10 Jahre jetzt nicht noch groß gerankt. Also ich bin jetzt nicht von 5 am 5. krassesten bis 1 am krassesten gegangen, sondern ich habe jetzt einfach mal 5 Filme rausgepickt, mit denen ich sehr, sehr krasse Film- und Kinoerfahrungen im Kopf habe. Und ich habe gerade schon über Smile gesprochen, der deshalb dabei ist, weil er mir ein sehr denkwürdiges Kinoerlebnis damals beschert hat. Ich habe den Film im Pressescreening geguckt und war wirklich absolut hooked. Ich fand das ganze Konzept wirklich richtig, richtig stark und fand die Idee, die ja so ein bisschen was von It Follows hat und gleichzeitig aber auch ein bisschen was von The Ring, und das sind beides Horrorfilme beides Filme aus dem Genrebereich, die ich sehr, sehr schätze, und irgendwie hat Smile das alles kombiniert, hat mich richtig kalt erwischt, und ich bin vom Pressescreening damals, war ich danach verabredet zum Essen in der Innenstadt, musste aus dem Kino raus und ungefähr eine Strecke von 15 Minuten durch die Hamburger City laufen. Und ich habe es tatsächlich fertiggebracht, dass ich auf dieser Strecke niemandem, der mir entgegenkam, ins Gesicht schauen konnte, weil ich noch dieses Bild der verzerrten Fratze im Kopf hatte und mich das so beeindruckt hat, dass ich doch... Ja, Smile hat mir mitgegeben, erstmal nicht Leuten ins Gesicht zu gucken. Und deshalb habe ich Smile hier genannt. Oder deshalb ist Smile für mich auf jeden Fall bei den 5 krassesten Horrorfilm-Erlebnissen dabei. Auch wenn man natürlich drüber streiten kann, inwiefern der Film groß innovativ ist, ob man nicht vielleicht dann doch eigentlich nur das, was man kennt, aufkocht wieder. Aber letzten Endes, du hast auch schon gesagt, es ist ein wirklich guter Horrorfilm. Und das verbinde ich nämlich jetzt mit ihm. Diesen Gang von Kino zum Restaurant in der Mittagspause, ohne Leuten ins Gesicht zu gucken.
Also mich hat damals der Trailer total kalt erwischt, weil das war das Erste, was ich von Smile gesehen habe. Einfach der Trailer, ohne zu wissen, dass ein Film in der Art jetzt kommt. Und den habe ich im Kino gesehen, diesen Trailer, und dachte mir direkt, da gehe ich rein.
Hi. I know you're nervous. I just want to have a chat.
I'm seeing something no one else can see except for me. It's smiling at me.
Yesterday, a patient in your care died brutally in front of you.
I need to find an explanation for what happened.
It's smiling at me. It's smiling at me.
Und so war es dann auch. Wir waren zu ein paar Leuten drin und hatten auf jeden Fall unser Vergnügen. Also es war für mich tatsächlich so ein bisschen die Insta-Version von It Follows. Klar, heutzutage muss jeder lächeln. Jeder wird gefragt, hör mal, warum lächelst du nicht? Geht's dir nicht gut? Lach doch mal. Und irgendwie war das die Horrorverarbeitung, ne, von diesen gesellschaftlichen Zwängen, die man dann da oft verspürt, immer gute Laune beweisen zu müssen und bla bla bla. Ja, genau, das hat mich gut unterhalten, und ich finde zwar, dass der Film tatsächlich viel zitiert, aber das ist ja nicht schlimm, die Horrorgeschichte, Historie ist voll davon, von Zitaten und Filmen, die sich auf andere beziehen, also war ich auch sehr zufrieden, fand interessant, dass, ach, wir wollen nicht spoilern, sagst du, doch, tu mal so ein bisschen, ne? Wer hat Smile noch nicht gesehen, dann springt jetzt.
Ja, der Film ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter.
Gut, dass er jetzt natürlich dann so ins Creature-Horror-mäßige abrutscht, damit hätte ich nicht gerechnet. Also es ist nicht, für mich persönlich nicht der perfekte Film, aber es ist gute Horrorunterhaltung für einen schönen Abend auf jeden Fall. Und das ist auch der Grund, warum mein Platz...
Kann man gut wechseln.
Ja, mein Platz 5 nämlich genau daran anschließt, was wir gerade thematisiert haben. Ich bin jetzt wirklich mal die letzten 10 Jahre so durchgegangen, also als Stichwort einfach, einfach mal 2014 wirklich genommen und geguckt, was ist da rausgekommen und was hat es so gegeben in den 10 Jahren und was hat mich irgendwie beeindruckt auf eine Art, und deswegen fängt mein erster Platz, also Platz 5 tatsächlich mit diesem Jahr auch an, 2014, und oh, große Überraschung, es ist It Follows.
I used to daydream about being old enough to go on dates. I had this image of myself holding hands with a really cute guy, driving along some pretty road. It's never about going anywhere, really. It's having some sort of freedom, I guess.
Jay, you awake?
What did you do?
You're not gonna believe me, and I need you to remember what I'm saying.
This thing, it's gonna follow you. Somebody gave it to me, and I passed it to you.
Wherever you are, it's somewhere, walking straight for you. All you can do is pass it along to someone else.
Denn den hab ich nicht vor 10 Jahren gesehen. Ich glaube, ich habe ihn etwas später dann mal einfach so gestreamt oder sogar noch aus der Videothek ausgeliehen, könnte sein. Und ich hatte so ein bisschen was gehört davon, aber der hat mich nämlich kalt erwischt. Also ich finde, das ist ein wunderschönes, eine wunderschöne Hommage an John Carpenter, an Halloween. Ich finde, dass der so die originellsten Schreckmomente von dem alten Halloween so ein bisschen kopiert, zitiert. Und ja, also der hat mich doch sehr gefordert, muss ich sagen. Also ein Film über Verfolgungswahn, ein Film über, keine Ahnung, über Sex, der den Tod vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft hinaustreibt. Also da kann man eine Menge interpretieren. Und Micah Monroe spielte damals die Titelrolle. Und David Robert Mitchell hat Regie geführt. Der hat danach nicht mehr viel Horror gemacht. Nur durch diesen Under the Silver Lake kann man, glaube ich, nicht als Horror rechnen. Ist aber auch ein schöner Film. Und It Follows ist, finde ich, eine ordentliche Spannungs- und Gruselpackung und ist in Deutschland frei ab 12. Das ist echt interessant. Aber er ist auch ja nicht irgendwie grausam oder so. In den USA ist es natürlich ein R-Rated-Film. Allerdings wird er bei uns auch mit dem Label ab 16 irgendwie platziert, ne? Ich glaube, da hat der Verleih gedacht, wenn wir einen Horrorfilm ab 12 irgendwie versuchen zu vermarkten, das hat vielleicht keine Zukunft. Vielleicht schreiben wir einfach ab 16 freiwillig drauf. Ja, sowas gibt's. Verstehe ich sogar.
Und wusstest du, was David Gordon Green, nein, es ist nicht David Gordon Green.
David Robert Mitchell.
Es ist David Robert Mitchell. David Gordon Green ist der von Halloween. Was der als nächstes macht?
Ja, ich weiß. They Follow.
Richtig, ja. It Follows 2. Aber das tut mir so ein bisschen leid. Du hast ja auch gerade gesagt, Under the Silver Lake hat dir auch gefallen.
Ja,
ich finde den
gut,
auch
ja.
So super. Und es tut mir halt total leid, dass man so das Gefühl hat, nach Under the Silver Lake durfte der erstmal nichts machen, weil Under the Silver Lake halt ein Flop war und sich keiner diesen Film angeguckt hat. Und das hat sowas von, ja, gut, dann muss ich ja jetzt, vielleicht kriege ich ja noch mal eine Chance, wenn ich It Follows fortsetze. Ich hoffe sehr, dass er das macht, weil er wirklich Ideen hat und dass er das, was er dann am Ende macht, dass das alles irgendwie Hand und Fuß hat, würde mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe nicht, dass das jetzt nur quasi ist, damit er überhaupt noch arbeiten darf. Das fände ich sehr
schön. Ja, das Gefühl habe ich genauso wie du auch irgendwie. Das. Vor allem dann dafür kommt die Fortsetzung nach 10 Jahren ja auch echt ein bisschen zu spät so. Ne? Ich glaube, wenn er jetzt die Wahnsinnsideen gehabt hätte, hätte er das vielleicht schon mal eher gemacht. Ich meine, das ist einfach schön, so mit $2 Millionen, das ist wirklich wenig heutzutage, sowas zu erschaffen und dann dieses, dass du einfach immer schon im Hintergrund guckst, wo könnte jemand sein? Ich habe doch jemanden gesehen. Verfolgt der sie jetzt oder nicht? Nee, da habe ich mich doch verguckt. Und dann ist es doch wieder irgendwie diese Schwenks um 180 Grad. Erst siehst du jemanden in der Ferne stehen, in der Unschärfe, dann schwenkt die Kamera auf die Hauptperson, schwenkt irgendwann wieder einen Meter zu weit und plötzlich ist die Person, die vorhin noch irgendwie 10 Meter weit weg war, nur noch 7 Meter weit weg. Also, mein lieber Scholli, also auch hier, ähnlich wie bei Smile, finde ich, dass das Ende nicht hundertprozentig gelungen ist. Das haben die beiden gemeinsam, dieses im Schwimmbad, wo das, sagen wir mal, Unheimliche so halbwegs sichtbar wird, ist nicht so stark wie der Rest. Aber das ist nicht so, dass es den Film zerstört. Also, wer den noch nicht gesehen hat, wie gesagt, keine Sorgen, da muss man nicht drauf achten. Ist das irgendwie gekürzt oder kriegt man den nur geschnitten? Nein, der ist ursprünglich ab 12 und der dürfte überall völlig unzensiert zu sehen sein. Meine absolute Empfehlung. Also ich finde es wirklich einen absoluten Knaller.
Das mit dem Ende finde ich leider auch. Ja, also ja, das Ende, die allerletzte Einstellung finde ich schön offen.
Das muss ich sagen. Sagen wir mal das Ende vor dem absoluten Ende.
Genau, alles, was in dem Schwimmbad ist, ich finde auch, dass er da, das wirkt alles so ein bisschen wie, ich wusste nicht, wie ich es sonst zu Ende bringen soll. Aber ich finde auch nicht, dass das den Film groß irgendwie schmälert. Ich finde es lustig, du hast das Jahr 2014 angesprochen, in dem It Follows erschienen ist. Und das Lustige ist, ich musste erst mal nachschauen. Ich wollte eigentlich einen Film nehmen in diesem Ranking, der für mich eine sehr besondere Bedeutung hat. Musste dann aber feststellen, dass der von 2013 ist. Und ich dachte, ich könnte ja schummeln, aber vielleicht bist du so pleatsch, was Erscheinungsdaten von Horrorfilmen angeht, dass du das dann am Ende merkst. Und deshalb habe ich es nicht gemacht. Ich will aber eine ganz kurze Ehrennennung hier raushauen an Mama.
Oh ja, wollte ich auch nehmen. Und habe ich auch gesehen, dass der 2013 ist. Du meinst genau, den von wie heißt
Muschetti.
Muschetti, genau. Ja.
Andy Muschetti, ja. Genau. Der ja später S gemacht hat. Und der hat auch so einen ganz klassischen Grusel-Horror über zwei Mädchen, die von einer übernatürlichen Gestalt aufgezogen werden, inszeniert. Richtig schön atmosphärisch, richtig schön gruselig. Und der Grund, weshalb ich ihn hier so gerne genannt hätte, was ich ja jetzt habe, ich habe mich da so ein bisschen drumrum geschummelt, es war tatsächlich mein erster richtiger Horrorfilm im Kino.
Oh, Mama. Das ist ein guter Einstieg.
Was man sich gar nicht richtig vorstellen kann, weil im Vorfeld habe ich mir halt Horrorfilme zu Hause angeguckt. Mhm, und bin ja wahnsinnig schreckhaft und bin nie für einen Horrorfilm ins Kino gegangen. Und weiß, dass ich sogar in der Oberstufe in der Schule irgendwann mal nicht mit meinen Freunden ins Kino gegangen bin, weil die wie heißt noch mal dieser I Am Legend mit Will Smith? Mhm. Den wollten die gucken und selbst da hatte ich zu viel Schiss. Aber in Mama bin ich dann und dann auch noch alleine, das kommt noch dazu. Das war mein allererster richtiger Horrorfilm. Das ist jetzt 11 Jahre her. Das heißt, ich war 22, als ich meinen ersten Horrorfilm im Kino gesehen habe. Aber okay. Mama ist ja von 2013.
Da bist du mir was voraus. Ich habe Mama im Kino verpasst einfach. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie nicht auf die Kette gekriegt, den im Kino zu schauen. Ich habe den dann später zu Hause nachgeholt und das ist noch gar nicht so ewig her, vielleicht 5 Jahre oder so. Und dann hat mich das wirklich begeistert. Ich habe die Blu-ray davon mir dann noch geholt, weil ich will den irgendwann nochmal beamen.
Den kann man gut machen, muss ich auch sagen. Wirklich guter
Film. Ja, der ist toll. Also ein paar Ehrennennungen habe ich tatsächlich hier auch noch, die kann man irgendwann mal erwähnen. Aber sie sind halt irgendwie nicht in meinen konkreten Top 5. Aber das sind auf jeden Fall Filme, die man auch erwähnen sollte und könnte. Aber das können wir ja später noch machen. Mama finde ich toll. Ist das nicht auch Javier Botet, der das Monster spielt wieder?
Ja.
Und
genau,
ich finde, selbst die Screenshots, die man von Mama macht, sind so gruselig, dass es nur so knallt.
Ja.
Nur um am Ende dann in so einen schönischen, das ist ein Wort, das habe ich mir gerade ausgedacht, in so ein schönes spanisches Horrorfinale zu bieten, wo es dann irgendwie so verschmilzt mit Gefühl fürs Monster auch. Man kann es dann so nachvollziehen und dann bringt das noch so eine emotionale Komponente mit. Und irgendwie, das wurde ja so ein bisschen als Schwachpunkt angesehen, aber ich fand das eigentlich toll, dass das äußerliche, schreckliche trotzdem einen nicht so weit abstößt dann am Ende, dass man kann dann trotzdem noch Emotionen für das Monster empfinden und auch ein bisschen Mitleid eigentlich. Also das Monster hat ja eine Motivation und bei allem schrecklichen Äußeren ist es dann so, dass es eher einem leid tut am Ende. Das ist eigentlich ein schönes Ende für so einen gruseligen Film und so eine extrem gruselige Hauptfigur.
Ja, auf jeden Fall. Und mit Jessica Chastain halt richtig hochrangig besetzt, also muss ich auch sagen.
Ja, diese malerischen, fast schon märchenhaften Bilder am Ende, toll. Ja? Hat mir richtig gut gefallen, ja.
Jetzt habe ich Mama hier reingeschmuggelt.
Ja, jetzt musst du natürlich noch. Nee, warte mal, Sekunde. Nee, du musst jetzt natürlich auch noch einen richtigen nennen dann. So ist das halt.
Ach so, ja, ich dachte, ich überlasse dir das nächste.
Nein.
Okay, gut. Dann.
Das muss alles seine Ordnung haben, Antje. Das muss jetzt hier. Jeder nennt 5 Filme.
Hast recht. Dann nehme ich als nächstes mal einen Film, bei dem ich weiß, dass der allgemein nicht so gut ankommt. Und bei dem ich auch nicht so sicher bin, ob du ihn gesehen hast. Ich glaube auch, muss ich gestehen, der ist auch jetzt nicht sonderlich gut. aber ich bin ja bei meinen Filmen danach gegangen, was mir so die krassesten Kino- oder Filmerlebnisse beschert hat. Und aus diesem Grund kam ich tatsächlich nicht an einem Film vorbei aus dem Jahr, jetzt muss ich mal kurz schauen, aus dem Jahr 2019. Und im Original heißt der Film einfach nur Haunt.
This cannot be ignored.
Yes, yes, we're doing it.
It's the end. Say goodbye.
Is this supposed to be scary?
Nee, kenn
und
ich
im
nicht.
Deutschen heißt der Film Halloween Haunt. Hast du den gesehen?
Nee, hab ich nicht gesehen.
Es ist, kann man sich denken, Halloween.
Ja.
Und in den USA, ich habe das jetzt nie selber mitgemacht, aber es gibt so eine Kultur in den USA, dass es so Gruselhäuser gibt, wo man sich dann einsperren lassen kann und hat dann so voll die krasse Horrorerfahrung irgendwie. Es ist so eine Mischung aus Geisterbahn und wie heißen die, Escape Rooms. Und das Ganze kann man halt wirklich ins absolut Extreme steigern. Also musst du, falls du davon noch nicht gehört hast, empfehle ich dir mal bei YouTube zu gucken. Da teilen nämlich manche Leute ihre Erfahrungen in diesen Horrorhäusern. Und das ist schon ziemlich krass teilweise. Und in einem so einem Horrorhaus spielt Halloween Haunt eben an Halloween. Und es geht darum, dass halt ein paar Teenager ein solches Haus besuchen. Und erst macht das Ganze halt den Eindruck, ja, so eine klassische Grusel-Geisterbahn zu sein. Aber dann kommt nach und nach, merken sie, dass sie von einigen blutrünstigen Killer-Clowns verfolgt werden. Und dann wird das Ganze zu einer sehr, wie ich finde, ziemlich brutalen und unheimlichen Angelegenheit. Ich muss dazu sagen, ich habe so gut wie keinerlei, also in meinem Umfeld habe ich niemanden gefunden, der den Film so richtig gut findet. Ich habe den damals mit unserem Kollegen Daniel Schröckert im Pressescreening geguckt und ich habe mich da auf meinem Sitz zusammengekauert, mochte die ganze Zeit gar nicht hingucken. Irgendwann habe ich mir die Ohren zugehalten, weil ich die Soundkulisse so gruselig fand. Und dann sind wir aus dem Kino raus und Daniel guckt mich an so, jo. War nix, so sinngemäß. Und ich bin gerade ganz überrascht, dass der Film tatsächlich einen Metascore von 69 hat. Also er scheint zumindest beim Publikum einigermaßen gut anzukommen. Hat auch ein IMDb-Rating von 6,3. Also ich bin gerade doch ganz angetan das ist okay. davon, dass er offenbar doch nicht extrem schlecht ankam. Aber was ich halt immer wieder so gelesen habe, war, dass der halt eigentlich nur Jumpscare an Jumpscare reiht, dass die Figuren relativ austauschbar sind. Und das stimmt auch alles. Aber der hat mich in seiner ganzen Anspannung und dann auch noch mit diesem Trope des Killer-Clowns, hat er mich komplett in den Wahnsinn getrieben. Ich habe den seitdem auch nie wieder geguckt, weil ich den in dem Moment, als ich ihn geguckt habe, so unheimlich und so fies und so erschreckend fand. Der hat einfach einen Nerv bei mir getroffen. Und deshalb Halloween Haunt ist mit Sicherheit nicht der beste Film aller Zeiten, aber ich habe ein richtig fieses, beklemmendes Kinogefühl in mir, wenn ich an diesen Kinobesuch denke. Und er ist ja auch offenbar nicht so bekannt, sonst hättest du ihn ja gesehen. Also kann ich ihn an dieser Stelle einmal empfehlen. Aber ich glaube, so richtig profitieren davon vor allem Leute, die so schreckhaft sind wie ich.
Ist ja ein Tipp für mich. Kann ich ja jetzt zu Halloween dann mal gucken.
Das ist ja perfekt für Halloween.
Ja, das Kinoerlebnis, was du gerade geschildert hast, das teile ich mit dem nächsten Film, den ich hier als auf Platz 4 gesetzt habe. Der war weltweit eigentlich kein großer Hit. 5,6 Millionen hat er wohl weltweit eingespielt. Das ist, ich meine, das kann man immer so unterschiedlich interpretieren natürlich. Independent oder nicht independent. Aber ich glaube, der lief einfach nicht gut, weil der extrem bizarr, verstörend und auch belastend ist, wenn man den im Kino guckt. Also der ist von 2018 und hat uns echt gefordert und es ist Ghostland von Pascal Laugier.
Incident in a Ghostland is your most personal book so far.
Your sales are through the roof. They adore you.
Hello?
Please, you have to come back.
Vera?
They never should have stayed in that house.
Ability to create your own world.
I guess the question is, why write this book?
To keep from going insane.
Reliving that night over and over.
Are you gonna let me die alone?
I never should have stayed in that house.
Nobody's here. No one is here, Vera.
I know what you want from your sister.
They broke me, and now they're playing with you.
Ja, dem Regisseur von Matthäus und The Tall Man, die ich auch beide absolut super fand. The Tall Man war ja auch schon...
The Tall Man ist total unterschätzt.
Total unterschätzt.
Den kennt kaum einer.
Ja.
Der ist super.
Ich weiß noch, den habe ich auf dem Fantasy-Filmfest geguckt und dann standen wir da alle und ich war der Einzige, der ihn gut fand. Und alle fanden einfach den Clou am Ende und sagen wir mal, die Abkehr vom eigentlichen Genre totale Scheiße. Und ich fand, das war genau der Gag oder der Kniff, der mich da daran total begeistert hat. Und
Dito.
Ja.
Ja,
und
absolut.
Ghostland ist wirklich also eine Geisterbahn des Grauens. Also eine Frau, die in ihr Haus zurückkehrt, das sie geerbt hat mit ihren beiden Töchtern und direkt wird diese kleine Gemeinschaft, nachdem sie sich so ein bisschen eingelebt haben, überfallen von grotesken Personen, die drei terrorisieren und dann macht der Film irgendwann, nachdem dieses Problem da vor Ort mit durch Gewalt gelöst wird, macht der Film einen Sprung in die Zukunft und dann nimmt das alles seinen Lauf. Also falls ihr den nicht gesehen habt, möchte ich gar nicht mehr zur Handlung sagen. Es ist wirklich so, dass der so ein paar Kabinettstückchen zu bieten hat, dramaturgische, wo man denkt, das gibt's doch nicht. Also ein paar echte Überraschungen und wirklich harten Terror und Gewalt gegen Minderjährige. Also das ist auf jeden Fall was für ein bisschen für Fortgeschrittene, finde ich. Splatter kann ich mich gerade nicht dran erinnern, wird wahrscheinlich drin gewesen sein. Aber das Ganze, dieses komische Puppen, Zirkus, Schminke, Make-up, Haunted Horror, Haus auf dem Lande und ganz merkwürdige Bösewichter in schwarzen Gewändern. Also das ist wirklich auf die 12 und der Herr Regisseur zeigt auch da zum dritten Mal, dass er es absolut drauf hat. Wer den noch nicht gesehen hat, Ghostland, hast du den gesehen?
Ja, ich habe damals sogar Pascal Lugier interviewt.
Oh,
ich
durfte das durfte ist interessant. Was hat er gesagt?
Ja, ich durfte damals mit ihm über den Film reden, habe ihn als sehr zurückhaltenden, das ist ja, muss man ganz ehrlich sagen, die Leute, die die krankesten Filme machen, sind die, die am beruhigsten und zurückhaltend sind. Das habe ich jetzt mittlerweile in den vielen Jahren schon mitbekommen. Und ich muss gestehen, ich kann mich nicht mehr erinnern an den Inhalt des Films, aber ich kann mich daran erinnern, dass er sehr zuvorkommend war, dass er natürlich selber seinen Film geschwärmt hat und generell finde ich, dass Pascal Lugier das mit seinen Filmen immer schafft, dass er der Gewalt menschliche, eine gewisse Menschlichkeit gegenüberstellt und was seine Filme deshalb auch teilweise so schwer erträglich macht. Also jetzt muss man sagen, The Tall Man ist ja doch relativ konventionell, also so ein konventioneller Genrefilm.
Bis auf den Bruch Martius, am Ende halt, ne?
Das stimmt.
Also er bricht mit dem Genre ja im Endeffekt.
Ja, ja, gut, das stimmt. Also Pascal Lugier macht es seinen Zuschauerinnen und Zuschauern immer sehr, sehr unbequem.
Ja.
Stimmt, in The Tall Man dauert das nur ein bisschen länger, weil man im Vorfeld halt denkt, man ist in den Händen einer klassischen Hollywood- oder US-Produktion. Bei Martyrs und auch bei Ghostland, die machen ja von Anfang an keine Gefangenen. Also da ist ja wirklich die ganze Zeit so eine unangenehme Atmosphäre und das ist alles so kalt und so ätzend und man will da einfach nur weg und ganz fies und irgendwie, ich habe den auch als wirklich sehr beklemmt in Erinnerung, den Ghostland, und aber auch mit tollen Designs, dieses ganze Puppen- und Kinderthema. Ey, das ist einfach fies.
Voll.
Und ich finde Puppen und Clowns und alles, was maskiert ist, ich finde das einfach gruselig.
Ja.
Also ich bin auch jemand, wenn ich im Disneyland bin, wo ich ja regelmäßig bin, ich kann mir diese Treffen mit den Figuren nicht geben, weil das sind maskierte, verkleidete Menschen.
Ja.
Und ich finde ich ganz, ganz schlimm. Also irgendwie Ja, das ist so mein persönlicher Horror.
Ja, weil Mickey Mouse, denkt man, Mickey Mouse ist einfach auch vielleicht nur so realistisch vielleicht 80 Zentimeter groß, wenn man die Comics liest und nicht irgendwie 1,80 Meter. Und deswegen sind das creepige Figuren.
Absolut, voll, absolut.
Aber ich habe im Disneyland mal die Herzkönigin gesehen, die ist ja auch sehr horrormäßig und die fand ich natürlich mega geil, weil die Herzkönigin ist natürlich dann in der richtigen Größe und das war ein super Kostüm und da habe ich zweimal hingeguckt. Also es war auch nur so jemand, der da so rumrannte, ne? Du hast doch bestimmt ja selber
Figuren,
schon gesehen.
Die halt genau, diese Figuren, die halt einfach, wo man sieht, das sind Menschen in Kostüm.
Ja, genau.
Also auch
genau.
Die Prinzessin und so. Das ist nicht so gruselig. Es geht wirklich nur um die, wo man halt aufgrund der Maskerade beziehungsweise des Kopfes, den sie ja in der Regel dann aufhaben, wo man nicht sieht, wer da drunter ist.
Ja, Mickey Mouse ja zum Beispiel, ne? Mhm.
Exakt, genau. Siehst du, habe ich doch das Disneyland wieder untergebracht im Podcast.
Boah,
da
ja, du,
alles
also
wieder
das, da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich bin ja Disney-Freund und wir hatten ja auch schon mal die Folge, wo wir gezeigt haben, dass Disneyland durchaus einige Horroraspekte zu bieten hat.
Du sagst es, das stimmt. Okay, du bist jetzt bei dem zweiten. Wir haben jeder schon zwei Filme vorgestellt. Dann will ich mal die Kuh vom Eis schaffen. Ich möchte diesem Film nicht die Ehre zuteil werden lassen, hier meine Liste zu beenden. Aber ich muss ihn einfach nennen, auch wenn ich ihn bis heute nicht zu Ende geguckt habe. Und du weißt ganz genau, über welchen Film ich rede. Ich rede natürlich von Terrifier 2.
Ja.
So, did you figure out what you're dressing up as tomorrow?
He wants to dress up as a real guy who murdered 9 people last year.
Oh, you're not doing that.
It's just a costume.
You think that guy's still out there?
What's up with you and this clown all of a sudden? You're like obsessed.
They never found his body. What if he decides to come back here?
I wouldn't worry about it.
Wait a minute. Aren't you that guy from the costume shop?
Sir, what are you doing?
It wasn't me.
He was covered in blood on his shirt and his hands when he got here.
Yeah. Denn es ist einer von, ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Filme ich in meinem ganzen Leben beim Gucken abgebrochen habe. Ich bin nie früher aus einem Kinofilm gegangen, also das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie das Kino verlassen, während ich im Kino saß, beziehungsweise während der Film noch lief. Und zu Hause breche ich Filme auch so gut wie nie ab. Aber Terrifier 2 habe ich abgebrochen. Und zwar ziemlich in der Mitte, du hast ihn ja gesehen, die legendäre, mittlerweile schon längst viral gegangene Szene in dem Bett, wo die Frau malträtiert wird bis zum Ende. Und irgendwann war dann bei mir vorbei. Und dadurch hat sich Terrifier 2 bei mir natürlich einen über Umwege sehr hohen Stellenwert irgendwie erarbeitet, als der Film, den ich nicht ausgehalten habe. Und ich bin auch ein bisschen erleichtert, wir haben ja jetzt demnächst Terrifier 3. Und wir haben ja schon miteinander geredet. Du hast mir ja schon aufgetragen, ich muss Terrifier 3 für einen Podcast gucken.
Ach, ich musste gar nicht.
Es ist aber tatsächlich so, die Pressescreenings in Hamburg, das findet tatsächlich an einem Tag statt, an dem ich nicht in Hamburg bin. Oh, und ich bin total erleichtert.
Das gibt es doch gar nicht. Ich habe noch gar nicht gehört von Pressescreenings. Sind die vor dem Kinostart, Terrifier 3?
Ja, ja. Also das hat mich auch sehr überrascht, dass die offenbar so viel Vertrauen in den Film haben, dass sie den jetzt auch der Presse zeigen. Ah. Also, und ich kann nicht. Das heißt, ich muss den irgendwann zu Hause wahrscheinlich nachholen und dann kann ich ja
abbrechen.
Kann ich das ja zur Not. Ja, genau. Da kann ich im Kino auch. Aber im Kino, findest du auch, dass die Hemmschwelle im Kino aus dem Saal zu gehen, während der Film läuft, viel, viel größer natürlich ist, als wenn man sich den Film zu Hause anguckt?
Also ich bin nicht oft aus dem Kino gegangen. Meinen ersten Kinofilm habe ich während des Showdowns abgebrochen. Es war so schrecklich für mich, dass ich es nicht aushalten konnte und ich fing an zu heulen. Aus Todesangst um den Hauptdarsteller und dann ist meine Oma mit mir da rausgegangen. Ich war 4 Jahre und der Film bei Unser Willi ist der beste mit Heinz Erhardt. Und Heinz Erhardt fährt mit so einem Rolls-Royce durch die Gegend und hat das Auto nicht unter Kontrolle. Und dann fährt er so, wie ich später festgestellt habe, als ich den Film nochmal gesehen habe, er fährt durch so Wäsche und durch einen Misthaufen. Und das ist wahnsinnig lustig. Aber als 4-Jähriger, da habe ich einfach tierisch Angst gehabt. Ja. Und das war für mich schlimmer als Terrifier 2, ne, dieser Film. Mit Heinz Erhardt. Ich fand Terrifier 2 nicht so schlimm. Ich finde auch klar, dass der extrem Splatter bietet. Aber wenn ich es direkt jetzt von der Gewalt her vergleiche, kann es mit den Saw-Sachen nicht mithalten. Das habe ich ja hier schon mal gesagt, weil das Ganze in so einem bizarren Nightmare on Elm Street Tim Burton-Universum angesiedelt ist. Und ich finde, da tut der Regisseur gut daran. Er nimmt dieses Universum sozusagen als Rahmen, um wirklich extremen Splatter zu zeigen. Das ist klar, aber das ist dann für mich zu sehr dann doch Tom und Jerry. Es ist nicht unbedingt Fun-Splatter, aber das Konzept ist so, dass er so lange die Leute malträtiert in dem Film, bis man einfach lachen muss. Und das ist so eine Sache, die habe ich zuvor noch nicht kennengelernt. Das war für mich eine neue Humorfarbe, die sich mir da aufgetan hat. Und ich mag Terrifier 2 schon sehr, weil der mich einfach wirklich an die 80er Jahre erinnert und an die Zeiten, wo man Filme ausgeliehen hat und wahnsinnig lange auf die erste Splatter-Szene gewartet hat. Und wann kommt's denn endlich? Das ist ja gar nicht hart. Und der Film hat ja alles, was ein 80er-Jahre-Film hat. Diese Grafik und diese Musik. Und er will ja auch genau das sein. Er hat dieses 1:1.85-Format mit diesem leicht krisseligen Look. Also ich fand, im Kino sah der toll aus, wie so ein Grindhouse-Film. Und diese Länge, die oft kritisiert wird, ja, das ist dramaturgisch alles zu lang, das sehe ich auch so. Aber diese Länge bewirkt bei mir, dass ich zurückversetzt werde in dieses Gefühl vom Videorekorder, wo ich denke, wann kommt die nächste Splatter-Szene? Und deswegen hat Terrifier 2 bei mir so einen Retro-Zauber ausgelöst. Es ist total komisch. Und ich finde aber auch, dass Arze Clown eine schreckliche Figur ist und dass der Angst in mir auslöst. Und diese Angst, was du mal sagtest vor dieser Figur, das hatte ich bei Terrifier 1, der ja nur für 15.000 Euro gedreht wurde und den ich gar nicht so richtig mochte. Ich muss aber im Nachhinein sagen, dass Terrifier 1 doch extreme Wirkung hatte, wohl weil der so viele Bilder inne hatte, die mich jetzt noch verfolgen, die ich jetzt noch vor der Netzhaut sehe, wie der da alleine in diesem Diner hockt und diese Mädels verwirrt. Also Terrifier 1 ist eigentlich, finde ich, der schrecklichere Film. Es passieren nur sinnlose Sachen. Es ist völliger Dadaismus da. Und Terrifier 2 ist dann mehr so, ja, schon so ein bisschen humoristischer. Also so würde ich die beiden einordnen. Wie es jetzt mit dem dritten Teil wieder übertreibt, dann früher oder später, das werden wir ja dann sehen. Keine Ahnung. Ich brauche nicht alle 3 Wochen einen Terrifier-Teil. Aber alle 2 Jahre, mein Gott, ich freue mich schon auf den dritten Teil, muss ich sagen.
Ja, ich muss ja sagen, deshalb bin ich so ein bisschen erleichtert, dass mir die Frage abgenommen wurde, ob ich mir den im Kino angucke oder nicht. Weil bei mir in meiner Brust schlagen halt 2 Herzen. Auf der einen Seite weiß ich, dass ich den 2. nicht ausgehalten habe. Warum sollte ich den 3. dann aushalten?
Ja.
Auf der anderen Seite bin ich aber total neugierig.
Ja,
das heißt, ich wäre wahrscheinlich morgens aufgestanden und hätte dann spontan entschieden, gehe ich jetzt aus dem Haus, um den Film zu gucken oder nicht. Und dadurch, dass ich jetzt halt nicht da bin, bin ich schon froh, dass mir die Entscheidung abgenommen wurde. Aber ich werde ihn mir ja wahrscheinlich allein schon, weil ich es muss, um mitreden zu können, irgendwann angucken. Und vielleicht halte ich ja diesmal 3/4 der Handlung oder des Films durch und nicht nur die Hälfte.
Bei mir geht es so mit Joker. Ich habe keinen Bock auf den 2. Joker-Teil. Aber morgen ist ja Pressevorführung und dann werde ich es mir mal angucken.
Wir sehen ihn, glaube ich, zeitgleich. Ja. Dann können wir uns ja austauschen.
Ja, während
wir können ja auch gucken.
Während ihr das hier jetzt hört, haben Antje und ich den schon gesehen.
Genau. Und haben auch schon entschieden, ob wir ihn im nächsten Podcast dann besprechen oder nicht.
Stimmt.
Also wenn ihr Glück habt und euch der Film interessiert, dann hofft mal, dass wir den für besprechenswert empfinden. Dann reden wir nächsten Monat über den Film.
Ja.
Ja.
So kann man uns
eigentlich Und wenn ihr den hören wollt und wir ihn nicht gucken, dann habt ihr halt Pech gehabt. Nein, alles cool. Übrigens, wo wir gerade dabei sind, ne? Wir haben offenbar super viele neue Zuhörerinnen und Zuhörer seit der letzten Folge gewonnen. Wollen wir die einfach? Ich finde, wir begrüßen
herzlich
die einfach
willkommen.
Mal. Herzlich willkommen.
Toll.
Schön, dass wir immer wieder neue Leute hier begrüßen dürfen. Das ist wirklich richtig schön. Deshalb machen wir das auch, obwohl du bis eben noch im Stau standest.
Ja.
So.
Das sind Grenzerfahrungen, die gehören zum Leben dazu.
Ist dein nächster Film, das hast du mir jetzt aber leicht gemacht, ist dein nächster Film denn auch eine Grenzerfahrung gewesen?
Absolut, hat mich total begeistert und ist wirklich niederschmetternd. Ein dänischer Film namens Speak No Evil, was so viel heißt wie Sag nichts Böses.
Yeah, you made it!
Sorry for the mess. It's gonna get much worse. Come on! He's been cooking all day. He's making wild boar.
This is for you.
I'm a vegetarian.
I insist. I insist. We have a situation here.
So many things have felt so wrong.
Because we do things differently.
Why are you doing this? No one's forcing you to stay, but I really hope you do, because today is gonna be a great day.
Und das ist ja eigentlich auch die Story dieses Films. Es ist ja eigentlich mehr Satire als Horrorfilm. Es zeigt uns, was passiert, wenn man immer Ja und Amen sagt und wenn man nie mal irgendwie doch wirklich mal ein bisschen veräußert, dass man auf irgendwas keinen Bock hat. Nein, wenn man immer klein nachgibt, so wie wir alle vielleicht ein bisschen und ich vor allem auch. Ich konnte wirklich wahnsinnig gut mitfühlen mit dieser männlichen Hauptfigur, die da so weicheiermäßig durch den Film flaniert und einfach die Fresse nicht aufkriegt. Er hätte öfter auf seine Frau hören sollen, tut er nicht, also läuft die ganze Sache in die Scheiße. Ein wirklich atemberaubender Film, der mich total begeistert hat, der mich auch gequält hat. Ich habe nach 5 Minuten das erste Mal auf die Uhr geguckt, weil ich es nicht aushalten konnte. Ich dachte mir, wann ist das zu Ende? Oh Gott, der Film geht ja noch. Der ist ja erst 10 Minuten am Laufen. Oh Gott, jetzt läuft er erst 20 Minuten. Wie soll ich das nur ertragen? Das ist ja so unangenehm. Dieses Ehepaar. Und dann irgendwie, sie verstehen sich, aber sie verstehen sich auch überhaupt gar nicht. Also, das ist also wirklich extrem gut beobachtet gewesen. Und Leute, es ist schwer, den Film zu empfehlen. Wir haben hier ja auch schon mal drüber gesprochen, beim Best of 2023, ne? Da war das für mich Platz 1. Mhm. Und ich glaube, ich gucke den so schnell nicht nochmal wieder. Aber wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr das mal unter Vorbehalt versuchen. Ich habe auch schon von Leuten gehört, Alter, den Film, den du da empfohlen hast, das war für mich jetzt wirklich zu derb. Ja, ist so auch, ne? Ja.
Aber du hast es ja schon gesagt, viel von dem Horror, der sich aus Speak No Evil generiert, läuft ja über diese Beobachtung des Zwischenmenschlichen.
Das also, ist das Ding.
Es geht ja um zwei Ehepaare, die sich treffen im Urlaub. Beide haben ein Kind dabei und irgendwie sind die erst, also scheinen sich wirklich ganz gut zu verstehen. Und daraufhin spricht die eine Familie der anderen Familie eine Einladung aus, man möge sie doch mal besuchen. Und erst ist das auch alles so einigermaßen cool, aber irgendwie kristallisiert sich dann so ein ziemlich krasses Machtgefälle heraus, das immer wieder den Aufbau hat, dass Situationen entstehen, aus denen die Figuren, die sich unwohl fühlen, eigentlich raus könnten, aufgrund der sozialen Gepflogenheiten, das aber einfach nicht tun. Und das steigert sich dann gegen Ende hin auch zu wirklich heftigem Horror. Aber vorher diese Beobachtung des Zwischenmenschlichen, die ist ja fast noch viel, viel unangenehmer. Und interessanterweise, zum jetzigen Zeitpunkt läuft ja das Remake im Kino von James Watkins mit James McAvoy in der Hauptrolle. Und ich weiß, du hast es bei Instagram angekündigt, du hast ihn extra für den Podcast, so sagtest du, im Kino geguckt.
Das ist so, weil ich dachte, wenn ich den jetzt drin habe und der wirklich gerade so aktuell ist und wir allgemein über Filme reden, die jetzt gerade im letzten Monat gelaufen sind, dann wäre es ja jetzt Quatsch, den nicht als Vergleich sozusagen einmal gesehen zu haben. Mhm. Und das ist nämlich eigentlich ein Film gewesen, wo ich bei der Presseverführung froh war, dass ich den nicht gucken muss, weil ich fand den Trailer zum Remake totale Scheiße, weil ich wirklich dachte, das ist ja 100% jetzt genau das Gleiche. Ich habe doch vor einem halben Jahr genau diesen Film gesehen. Und jetzt muss ich sagen, ich fand den nicht so scheiße, ganz klar. Also, was er nicht hat, ist diese schiere Horrordimension diesen Gesellschaftskommentar, diesen psychologischen Horror in der ersten Dreiviertelstunde, finde ich, da kommt er wirklich gar nicht ran ans Original. Das ist nicht halb so unangenehm. Woran das liegt, kann ich gar nicht so sagen. Vielleicht dreht James McAvoy zu sehr auf. Vielleicht ist es zu gewöhnlich amerikanisch inszeniert. Aber der ganze Film ist als unterhaltsamer Thriller absolut in Ordnung, finde ich. Also ich sag mal so, wenn man nicht unbedingt einen Satirefilm gucken will, der konsequent sein Thema bis zu Ende durchzieht, ohne mit der Wimper zu zucken, denn das macht das dänische Original, da geht es um andere Dinge, ja. Wenn man einfach nur einen Thriller sehen will, einen spannenden, dann ist der okay. Dann ist das Remake okay. Und es gibt noch eine zweite Ebene, finde ich, wo der okay ist, wenn man den ersten gesehen hat und auch sehr mochte, aber natürlich meinetwegen auch gutiert hat, dass es eine tolle Satire ist, aber ich hasse diese Mörder trotzdem wahnsinnig. Dann kann man das Remake nämlich hervorragend philosophisch als Teil 2 für sich, sagen wir mal, zurechtlegen und analysieren, weil das ist ja ein anderes Ehepaar, wenn man so will. Ja, es ist ein Remake, es ist dieselbe Handlung, es sind dieselben Szenen, das weiß ich auch. Aber Leute, ihr wollt doch, dass die Bösen auch bestraft werden. Und in der dänischen Version, das ist europäisches Arthouse-Kino, da passiert sowas halt nicht immer. Aber bei den Amerikanern muss man sagen, da ist darauf Verlass. So, und deswegen würde ich den Film Speak No Evil 2 nennen, The Return. Und also wenn man das unter dem Aspekt betrachtet, dann wird man vor allem in der zweiten Hälfte blendend unterhalten. Und dadurch, dass man merkt, dass er sozusagen eine andere Abzweigung nimmt ab der Hälfte der Laufzeit, denkt man, oh, jetzt ist ja wieder alles offen. Das, was jetzt gerade kommt, habe ich ja noch nicht gesehen. Ne? Das ist jetzt anders als in Dänemark. Und da merkt man, dass James Watkins kein schlechter Regisseur ist. Er hat ja auch Eden Lake gedreht und so diesen zwei. Woman in Black war auch gut hier mit Daniel Radcliffe, der Hammerfilm. Daniel Radcliffe. Und der zieht die Spannungsschrauben ganz schön an, sodass die zweite Hälfte auf jeden Fall, finde ich, für alle sehenswert ist. Finde ich. Ist es für mich ein Film mit einer soliden Note 3 dabei rausgekommen, dann am Ende des Tages. Wie fandst du den? Du fandst ihn, glaube ich, auch ganz gut, das Remake, ne?
Ich fand ihn auch ganz gut. Ich fand zwei, drei Sachen sogar besser als im Original, weil ich habe beim Remake seltener mit den Augen gerollt, was die Handlung verschiedener Personen anging. Also ich fand, im Remake waren die Handlungen sämtlicher Personen teilweise plausibler, aber das ist, glaube ich, Geschmackssache.
Ich finde ja genau das.
Jetzt kann man natürlich.
Genau das finde ich ja ist ein Nachteil an dem Remake, weil ich finde ja genau diese Handlungen, die immer kritisiert werden, ist ja genau das Konsequente, was das Original hat. Weißt du, das ist ja genau das, wo man gnadenlos auf was hinsteuert, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist in dem Remake halt total abgemildert und alles dramaturgisch unterfüttert, sodass gar nicht erst der Gedanke aufkommt, dass irgendwie sowas passieren könnte.
Ja gut, kann ich verstehen. Bei mir hat es tatsächlich ein bisschen besser gezündet. Und ich weiß ja, dass viele über das Ende meckern, weil es ist nun mal ein amerikanisiertes Ende. Aber ich finde, auch da hat, ohne zu viel zu verraten, James Watkins noch das möglichst unbequemste, halbwegs Hollywood-taugliche Ende gewählt. Also ich rede davon, wer am Ende den finalen Punch ausführt.
Ja.
Das hätte man auch anders machen können. So. Und deshalb, ich muss sagen, ich finde ihn wirklich gut. Was dem Film vielleicht so ein bisschen im Weg steht, ist, dass das ja bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler sind. Ja, da hat dann das Original sehr von profitiert, dass man die alle noch nicht kannte, sodass das ja teilweise fast dokumentarisch wirkte im Film. Aber fand ich alles in Ordnung.
Ja, also das Finale vom Remake ist schon wieder sehr austauschbar, muss man sagen. Also und dann stolpert er auch wirklich wieder über so Horror-Final-Klischees, so Stichwort, das Böse steht wieder auf. Also da entfernt er sich wirklich ganz weit von der Originalität, vom Original. Aber wie gesagt, ich sage ja auch nur Speak No Evil 2, das wäre der bessere Titel gewesen. Und man weiß, in zweiten Teilen werden Sachen übertrieben und Da stellt man anderes in den Vordergrund und so würde der für mich funktionieren, auf jeden Fall. Übrigens heißt das, der Originaltitel ist Die Gäste, ne? The Guests.
Ach, witzig.
Ja, der dänische Film heißt The Guests eigentlich. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das habe ich jetzt irgendwo gesehen, lieber.
Nö, ich auch nicht.
Ja, das ist mal Platz 3. Speak No Evil.
Speak No Evil. Wundervoll. Dann bewahre ich mir das Highlight dann doch tatsächlich bis zum Schluss auf, den meiner Meinung nach besten Horrorfilm der letzten 10 Jahre. Und komme jetzt noch mal zu einem Film. Ich möchte dir ein Phänomen erklären, das ich bei mir schon das ein oder andere Mal insbesondere bei Horrorfilmbesuchen beobachtet habe. Du kennst ja, oder wir kennen alle das Phänomen des Jumpscares. Wir erschrecken uns und dieser Schreck geht so nach außen. Also so, man zuckt einmal zusammen und je nachdem, wie schlimm, sinkt man danach dann entsprechend wieder in den Kinosessel zurück. Aber ich finde auch, dass es eher so nach innen gerichtete Jumpscares gibt. Wenn du plötzlich so wie so einen Schlag in die Magengrube bekommst und dann so, weißt du, was ich meine?
Ja, allerdings.
Und dann sackt dir so richtig der Magen so nach unten und du kannst für einen kurzen Moment nicht atmen und so weiter. Und das finde ich noch viel, viel effektiver als Jumpscares. Und es kommt auch wesentlich seltener vor. Aber ich habe den einen Film ausgewählt, bei dem mir genau das immer noch sehr präsent ist. Und zwar geht es in der Szene, von der ich spreche, darum, dass ein Baby verspeist wird. Nachdem zuvor ein Haus in Beschlag genommen hat, wurde von wildfremden Menschen, obwohl da eigentlich nur ein Ehepaar drin wohnt, das sich darauf freut, dass sie schwanger ist. Ich rede von Darren Aronofskys Mother.
We spend all our time here. I want to make a paradise.
She redid all of it. Every last detail. And she breathed life back into every room.
Are you happy?
I love you.
Please, come in.
Hello.
Hello. He's a stranger. We're just gonna let him sleep in our house.
They've come here to see me.
Come quick! You're insane! You're insane!
All I'm trying to do is bring life into this house. Open the door to new people, new ideas.
I'm so sorry.
Get out of my house!
You give and you give and you give.
It's just never enough.
No! Ja. Habe ich nicht gesehen.
Hast du den gesehen?
Nee.
Du hast ihn noch nicht gesehen?
Nee.
Oh Mann.
Es gibt immer so viele Filme, die Mother heißen. Und ich musste kurz überlegen, aber ich war gerade bei Raum. Und Raum heißt ja nicht Mother. Es gibt auch so viele Filme, Nein. die Raum heißen oder Room. Nein, Stimmt. ich habe den Aronofsky noch nicht gesehen.
Nee, dann mache ich es ganz kurz. Es ist eine, ja, es ist ein sehr symbollastiger Film oder ein sehr symbolträchtiger Film, auf den man sehr viel projizieren kann. Also es ist auch ein Film, bei dem man, durch den man so anhand der Handlung sich durchhangeln kann, aber er hat halt sehr, sehr viel Symbolik. Also die wohl plakativste beziehungsweise die deutlichste ist halt, dass es eine Nacherzählung der Schöpfungsgeschichte ist. Und es geht aber auch um Erfolg, was Erfolg aus Menschen macht. Es geht um die Stadien einer Ehe und so weiter. Also es ist wirklich, es ist sehr, sehr viel Symbolik damit drin. Aber jeder kann sich so rausziehen, was er möchte. Und für jeden wird dieser Film ein anderer Film sein. Auf der Oberfläche ist es halt ein Film über Raserei. Beziehungsweise es wird ein Film, der sich irgendwann zur reinen Raserei steigert, weil dieses Ehepaar gespielt von Jennifer Lawrence und wer spielt ihn noch mal? Ich sage es sofort, es ist natürlich, nur komm schon. Ihr bekommt live mit, wie ich google. Ich bin nicht gut vorbereitet. Jennifer Lawrence und natürlich ist der andere Javier Bardem.
Ach echt? Und das ist ja wirklich hochkarätig.
Genau, und die beiden spielen ein Ehepaar. Sie wird schwanger und er ist ein Schriftsteller in der Identitätskrise, der eine Schreibblockade hat. Und plötzlich steht ein fremdes Ehepaar vor der Tür, möchte rein und gibt vor, dass sie Javier Bardems Figur total toll finden. Und auf einmal klopfen immer mehr fremde Menschen an die Haustür dieses Hauses und belagern dieses Haus. Und ja, dann wird das Ganze zu einem verfilmten Schlachtengemälde, wenn man so möchte, an dessen Ende eben das steht, was ich eben gesagt habe. Ich weiß ja, dass du Gott sei Dank nicht so wahnsinnig empfindlich bist, was Spoiler angeht. Nee. Ich wäre jetzt nicht davon ausgegangen, dass du den Film noch nicht gesehen hast. Aber bei dieser Szene, von der ich gerade sprach, ich habe das Gefühl, mich hat diese Szene in den Boden reingezogen und ich konnte, weiß nicht, wie lange ich nicht mehr geatmet habe dann in dem Moment. Und es hat mich so schockiert, weil es so unvorhergesehen kam und es mit so. Es ist überhaupt keine drastische Szene. Es ist jetzt nicht so, dass du Sorge haben musst, dass man da sieht, wie Menschen ein Baby essen. Das ist nicht so. Das ist einfach nur dieser Moment, wenn dein Gehirn plötzlich realisiert, ach fuck, das ist das jetzt gerade. Und wenn sich dann alles in dir zusammenzieht, das sind so diese wirklich seltenen, wie ich finde, leider seltenen Momente. So klassische Jumpscares sind wesentlich häufiger im Kino zu finden. Aber Mother ist da für mich stellvertretend für diese Art Jumpscare, der halt irgendwie nach innen gerichtet ist. Und deshalb muss ich den hier unbedingt nennen und dir unbedingt sagen, guck dir Mother an.
Ja, habe ich schon öfters gelesen und ist dann irgendwie in diesem ganzen Sog der ständigen Filme, die man guckt, auch vor allem dann die aktuellen, ist es irgendwie untergegangen und liegen geblieben wie so eine Karteileiche. Muss ich unbedingt noch machen. Finde ich ja Aronofsky oft gut und unterhaltsam und interessant, ja. Ja.
Aber ist auch so ein lieb ich oder hasse ich Ding. Also ich glaube, also aus dem Film geht keiner raus und sagt, ja, der Film war mir egal. Also entweder findest du ihn großartig oder du sagst, das ist der letzte Scheiß. Also da bin ich gespannt dann, wo du dich einordnest.
Jaha, bin ich auch gespannt. Ja.
Dein Platz 2.
Mein Platz 2. Ich dachte erst tatsächlich, dass du diesen Film jetzt erwähnst beim Thema Jumpscare, weil dieser Film hat einen fürchterlichen Schock ungefähr nach 10, 15 Minuten. Und wenn mich der Film nicht vorher schon begeistert hätte in seiner Stilistik, dann muss man sagen, wäre ich spätestens da total aufgewacht, denn das hat mir fast einen Herzinfarkt beschert im Kino. Das ist The Substance.
People always ask for something new. It's inevitable. At 50, well, it stops.
Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. This is The Substance.
Mit Demi Moore und Margaret Qualley, der ja sehr aktuell ist und auch immer noch im Kino läuft. Und ich rede von diesen, spoilern wir da jetzt? Es gibt einen Autounfall, sagen wir mal so. Das ist auf jeden Fall der Moment, wo ich fast aus dem Sitz gefegt wäre. Ja, The Substance hat mich tatsächlich wirklich extrem begeistert. Spricht für mich so ein paar Retro Punkte an, die ich mag, und hat natürlich seine Subtexte und ist klar, wovon es handelt, von Body-Shaming, von Age-Shaming etc. etc. Vielleicht etwas plakativ, in Anführungsstrichen, als Jekyll und Hyde-Geschichte dargeboten, aber dafür auch wirklich auf die 12. Manche meinten ja, es wäre alles wieder zu plakativ und zu flach. Ja, genau, die Leute gibt es auf der anderen Seite, und auf der anderen Seite gibt es die Menschen im Publikum, die nie irgendwas kapieren, aber die gucken vielleicht auch nicht The Substance, ich weiß es nicht. Jedenfalls fand ich es sehr interessant, dass es noch so eine Art Beipackzettel gab der Regisseurin, wo vom Verleih uns angeboten wurde, hier die Regisseurin erklärt nochmal, worum es in dem Film geht. Und wir dachten, ja komm, wir gucken jetzt erstmal den Film und dann können wir ja immer noch nachlesen. Nach diesem Film, muss man sagen, war klar, worum es hier geht. Und ihr Anliegen hat sie, sagen wir mal, überdeutlich veranschaulicht. Da musste man nichts mehr nachlesen. Ich habe den Text trotzdem noch gelesen, aber da war für mich nichts Neues drin zu entdecken.
Das ging mir auch so. Also ich habe auch gedacht, wer hat denn nach dem Film nicht das verstanden, ja, was die Regisseurin in ihrer Erklärung schreibt? Also der muss ja wirklich, und vielleicht sieht man daran, dass die Regisseurin es offenbar für nötig gehalten hat, diese Erklärung zu schreiben, dass sie eben auch, dass sie nicht allen Leuten zutrat, selbst so einen plakativ, plakativ in Anführungsstrichen Film zu durchschauen, weil ich finde, plakativ ist so negativ konnotiert, ja. Genauso wie plump. Und ich finde nicht, dass der Film plump ist, sondern er ist einfach sehr direkt. Und der Film gibt ja auch zu keinem Zeitpunkt vor, nicht direkt zu sein. Er will ja voll auf die Fresse sein. Er ist ja die ganze Zeit in seiner Inszenierung, ist er ja wirklich extrem direkt und macht überhaupt keine Gefangenen und kehrt nicht einmal oder hält nicht einmal damit hinterm Berg, was er für ein Anliegen hat. Und deshalb finde ich ihn auch nicht plump. Es ist einfach sein Stilmittel, das so direkt zu machen mit einem wirklich spektakulären Schlussakt, den ich so in der Form auch noch nie gesehen habe. Also ich, gleichzeitig hat der Film aber auch Filmszenen, wo ich unfassbar, wo der mich so emotional sehr gekriegt hat. Es gibt diese eine Szene, in der Demi Moore vorm Spiegel steht und sich für dieses Date fertig macht.
Ja, toll.
Und immer wieder hält sie sich immer wieder für nicht schön genug, schminkt sich ab, schminkt sich neu, macht ihre Frisur neu und so weiter. Und am Ende geht sie eben doch nicht zu dem Date. Und diese Szene, die hat mir das Herz gebrochen, weil ich mich da drin wiedererkannt habe. Ich hab mich gesehen als diejenige, die auch vorm Spiegel steht und keine Lust hat, rauszugehen, weil ich in meiner Wahrnehmung nicht hübsch bin. Und das hat Demi Moore wirklich so hervorragend gespielt. Und der ist nämlich nicht nur auf dieser Schockebene so gut, sondern eben auch im Zwischenmenschlichen und im Emotionalen. Und ich fand den auch wirklich ganz, ganz toll. Und wie gesagt, das Ende habe ich so noch nie gesehen.
Nee, und das, ja, genau. Jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte, aber genau so ist es. Also der hat so viele Facetten und allein, dass der Film ja fast schon ohne Dialog auskommt, ja, man kann den auf Englisch oder auf Deutsch gucken, so viel wird da gar nicht gequatscht. Das ist einfach wie so ein, ja, früher hätte man gesagt, es ist ein bisschen videoclippig. Ja, das ist einfach grell und bunt und laut und also, sag mal so, Leute, denen früher keine Tankfüllung zu teuer war, um irgendwie in Holland ungeschnittene Filme Tanz der Teufel in der Videothek zu leihen, die sagen jetzt im Internet, ach, das Ende hätte der Film nicht nötig gehabt. Das war auch so schon. Nein, weil es eine Frau macht, will es jetzt keiner wahrhaben, dass die auch einfach schmoddert und einfach Gore und Effekte benutzt, um ein Anliegen irgendwie zu verdeutlichen. Und das Ende musste meiner Meinung nach einfach sein, mit der Faust in die Fresse, habt ihr es verstanden, endgültig. Also das war so ein Ausrufezeichen. Ich hatte eine Gänsehaut, ich fand es total toll. Also einfach dieses altbekannte Genre-Kino zu benutzen, um wirklich, und so muss Horror sein, finde ich, oder kann Horror durchaus sein. Es muss nicht immer nur ein Slasher-Typ sein, ein Messermörder, der durch die Nacht wankt, sondern es kann auch mal wirklich ein wirkliches inhaltliches Anliegen so transportiert werden mit so einer Wucht, wo man sich eben diese ganzen genretypischen Elemente zu eigen macht, um wirklich mal irgendwie was zu verdeutlichen. Und das ist da echt gelungen. Das ist, den werde ich mir nochmal angucken. Öfters wahrscheinlich noch. Ich fand es nämlich einfach wirklich wahnsinnig atemberaubend im Kino. Ich habe auch gelacht. Ich habe ganz laut gelacht auch. Und ich fand's auch witzig. Es war halt auch nicht, ja, es ist ein bisschen intellektuell natürlich klar, aber es ist nicht zu verkopft. Es ist immer klar, wo die Reise hingeht, ne?
Ja, absolut. Und das Schöne ist, dass wir ja jetzt auch damit beide Filme oder beide großen Horrorstarts aus dem Oktober abgehakt haben.
Ja, genau, richtig.
Und zwar ohne, dass wir uns das im Vorfeld vorgenommen haben, sondern es war halt einfach wirklich so, du hättest ja Speak No Evil definitiv, das Original dann definitiv genommen und wir sind beide unfassbar begeistert aus The Substance raus, also das war auch klar, dass der hier stattfinden wird.
Ja.
Und ist doch direkt schön. Wir haben direkt was Aktuelles in diesen gemischten Top 5 mit drin. Ja. Und ich komme jetzt zu meiner Nummer 1 und ich sage ja immer wieder, mein absoluter Lieblingshorrorfilm ist ja The Ring. Aber The Ring ist natürlich zu alt, um hier genannt zu werden. Außerdem muss ich gestehen, dass ich mit The Ring jetzt auch gar nicht das krasseste Filmerlebnis verbinde. Ich finde den einfach grandios und finde den gruselig und finde den in seiner Machart toll. Aber der hat mich jetzt, ich habe den auch nicht im Kino gesehen, der hat mich jetzt nicht nachhaltig verstört. Ganz anders dieser Film.
Warte mal einmal gerade, bevor du den Titel sagst, weil ich ahne nämlich, welchen Titel du nennst. Und deswegen habe ich jetzt eine Idee und einen Vorschlag. Bevor du das jetzt sagst, ob wir beide zugleich unsere Nummer 1 nennen. Weil ich glaube nämlich, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise da nah beieinander sind.
Okay, dann auf 1, 3, 2, 1 Titel.
3, 2, 1 Titel, genau.
Richtig, genau.
Okay, 3, 2, 1, Midsommar. Hereditary.
Ja,
ich wusste es.
Siehst du mal, der gleiche Regisseur.
Ich wusste es.
Fantastisch.
Genau.
Fantastisch. Ja. Vor allen Dingen, damit sei an dieser Stelle auch geklärt, wer der krasseste Horrorregisseur der letzten 10 Jahre
ist. Das muss man dann in dem Fall wohl sagen.
ja, bei mir ist es Hereditary aus dem Jahr 2018. Für mich wirklich der beste Horrorfilm der letzten 10 Jahre.
It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. My mother was a very secretive and private woman.
It's grandma. You know you were her favorite, right? Even when you were a little baby, she wouldn't let me feed you because she needed to feed you. She was a very difficult woman, which maybe explains me.
I recognize you from your mother.
What? Sometimes I swear I can feel them in the room.
Oh my God! What's that?
Übrigens meiner Ansicht nach gefolgt von S Kapitel 1, aber der musste hier jetzt einfach weichen. Ja, das war das Regiedebüt von Ari Aster, den wir zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht kannten. Midsommar war sein zweiter Film, letztes Jahr kam Bo is Afraid. Aber der kam einfach so als komplett unbeschriebenes Blatt und hat hier eine Geschichte erzählt, die zu gleichen Anteilen, die halt Horrorelemente besitzt und auch später ganz klar ins Übernatürliche geht, aber der auf der anderen Seite einfach auch ein Familiendrama erzählt und darüber, was für eine Last denn Familie sein kann, ob Sünden über verschiedene Generationen hinweg vererbt werden können und so weiter. Es geht um Regretting Motherhood, es geht um Verlust, es geht um alles Unangenehme, was du dir als Mensch, der in einer Familie lebst, vorstellen kannst. Und das Ganze aber eben angereichert mit einem, ich würde sagen, mit einem okkulten Überbau. Und je länger der Film geht, desto absurder im Sinne von übernatürlicher wird er. Aber der Film ist zum einen, der ist wirklich grandios inszeniert. Also was die Kamera angeht, was die Musik angeht, was bestimmte Einstellungen angeht. Wenn man immer mal wieder liest, auch so bei anderen Horrorfilmen, ja, der ist albtraumhaft. Also wenn ein Film albtraumhaft ist, dann ist es Hereditary mit seinen verzerrten Winkeln, mit was er mit Gesichtern anstellt und so weiter. Und es gibt diese Szene, und du hast lustigerweise eben von einem Autounfall gesprochen in The Substance. Und genau diesen Autounfall hat Hereditary auch. Und der macht nämlich etwas, was vor oder er baut eine Figur zur Hauptfigur auf und ja, trennt sich dann nach einer halben Stunde von ihr, was komplett aus dem Nichts kommt. Und dann fängt der Film eigentlich erst so richtig an, weil plötzlich sich die ganze Familie mit diesem Verlust auseinandersetzen muss, aber auch gleichzeitig damit konfrontiert ist, dass irgendetwas in dieser Familie nicht mit rechten Dingen zugeht, ist ein bisschen euphemistisch ausgedrückt. Also da liegt irgendwas ganz, ganz fies im Argen. Und dann hat man da eben so eine Performance von einer Toni Collette, die dir durch Mark und Bein geht. Der Film hat Szenen. Auch da wieder es gibt diesen Moment, wo Toni Collette unter der Decke hängt und sich den Kopf absägt. Und auch da hatte ich wieder diesen nach innen gerichteten Jumpscare, von dem ich gerade bei Mother gesprochen hatte. Und irgendwann, ich glaube, ich brauchte 3 Anläufe, um den Film wirklich einmal komplett ohne Hände vor den Augen zu gucken, weil der einfach so gruselig ist. Und zwar ohne, dass er Jumpscares hat, ohne, dass irgendwas dich aktiv erschreckt, sondern einfach durch das Gesamtpaket. Und ja, Hereditary für mich wirklich eine absolute Meisterleistung in einer ganzen Machart und der mir nachhaltig Angst macht. Das kann ich wirklich sagen.
Das hatte ich mir nämlich schon gedacht, dass deswegen dachte ich, wir nennen das zugleich, weil ganz viel von dem, was du nämlich jetzt gesagt hast, tritt ja, das gilt ja für Midsommar auch. Und ja, da fallen voll, mir erstmal, ja. Es fängt auch mit einem Familiendrama an, aber es exportiert sich dann eben nach Schweden. Und ich finde, also im Vergleich zu Hereditary, der dann eben noch so ein paar klassische Horrorszenarien abklappert, wie einfach Nacht und Dunkel und Geister, macht Midsommar genau das Gegenteil und ist die ganze Zeit hell. Ich habe diesen Director's Cut nicht gesehen. Da gibt's ja die lange Szene, die bei Nacht spielt. Habe ich nicht gesehen. Also für mich ist Midsommar eben der Film, der im Hellen spielt. Und ich weiß noch, wo Olaf Strecker meinte, komm, wir gucken hier Midsommar.
Dude, she needs a therapist. You've been wanting out of this stupid relationship for like a year now. And don't forget about all of the beautiful Swedish women you'll meet in June.
Okay, guys.
That's not her again. Seriously?
Babe, what's happening? Danny.
I was so very sorry to hear about what happened.
I'm sorry.
I invited Danny to come to Sweden.
You know, we just need to acclimate.
I don't want to acclimate. I want to go.
Absolutely not.
What's happening?
We only do this every 90 years. I was most excited for you to come.
Ich sag, Midsommar, das sagt mir nichts. Was ist denn? Ja, das ist der neue Film, von dem der Hereditary gedreht hat. Und den fanden wir ja auch gut. Da war ich noch, Hereditary war für mich noch so ein bisschen was, das hat mich irritiert, weil es eben so Drama und Horror war. Da dachte ich, hinterher Drama, Horror, hat sich das so vertragen? Ich werde den auf jeden Fall nochmal gucken müssen auch. Aber der hat mir im Kino schon sehr gut gefallen, auf jeden Fall. Midsommar allerdings, konnte ich mir nichts groß drunter vorstellen. Ich hing dieses Poster dann am Kino mit Florence Pugh und dann in ihrer Dornenkrone oder was, dachte, naja, wenn der Hereditary gedreht hat, wollen wir mal gucken, wo die Reise hingeht. Simon war auch da, der war auf der Durchreise, mein Bruder, und der wusste gar nicht, worum es ging. Ich sag, wir gehen heute ins Kino, da Midsommar läuft so ein Film, er so Midsommar, er weiß nicht, er dachte wahrscheinlich, das ist so eine lockere Komödie oder was. Naja, und dann saßen wir da so und haben irgendwie gefühlt so einen Vorschlaghammer ins Gesicht gekriegt und waren total begeistert nach Midsommar. Also das hat mich umgekloppt. Das war ein Wahnsinns-Kinoerlebnis. Also auch mit nichts zu vergleichen. Ja klar, The Wicker Man erzählt ganz ehrliche, ähnliche Dinge. Das stimmt schon, aber dafür sieht Midsommar komplett anders aus. Und verfehlt seine Schockwirkung eben auch nicht. Also da gibt es ja die eine oder andere Szene, wo man auch sehr wach wird. Ähnlich wie bei The Substance schafft man es da nicht durchzuschlafen im Kino, würde ich mal sagen. Ach, ich habe hier noch eine Kritik gefunden, die stand bei Wikipedia übrigens. Wikipedia hat diese Kritik erwähnt. Durch die sehr gemächlich anziehende Spannungsschraube konfrontiert Midsommar auch mit der Thematik Tradition und ist somit auch eine Geschichte über die Ausführung blinden Gehorsams, worin letzten Endes der echte Horror liegt, hat eine Kritikerin geschrieben. Sehr treffend. Weißt du, wer die Kritikerin war?
Ja, kommt mir bekannt, was könnte ich gewesen sein, kann das sein?
Ganz genau, das bist du gewesen, ja.
Ach, wie schön. Ja, also ich liebe den auch sehr und das Spannende ist, ich meine, wie stehst du zu Bo is Afraid?
Ja, das hatten wir ja schon, ich finde den ja top.
Ich finde vor allen Dingen, dass ich, stimmt, wir hatten schon drüber geredet, ich rede mit so vielen Leuten über so viele
Filme. Nee, das ist klar, wir hatten den aber hier im Podcast schon und Bo is Afraid.
In der Jahresliste, ja, glaube ich auch, nicht?
Genau, weil ja, Bo is Afraid ist ein Fall für sich und ich habe den auch nur einmal gesehen. Du sagtest ja, beim zweiten Gucken hat er bei dir nicht gezündet. Ich vermeide das zweite Gucken einfach und belasse es einfach mal bei der ersten Seherfahrung.
Ja, worauf ich nämlich hinaus wollte, war, dass man ja, wenn man Hereditary und Midsommar vergleicht, dann hat man zwar schon so das Gefühl, das ist ein Regisseur in beiden Fällen, der hat eine sehr klare Vision, der auch sehr klare Bilder kreiert und das wirklich, wirklich perfekt macht. Ich finde lustigerweise, dass sich dann in Bo is Afraid beides, so dass da beides zusammenkommt. Also beide Arten der Visualität und habe so das Gefühl, dass dass Ari Aster auch so gewisse Motive hat, die er sehr gerne mag. Also ich finde zum Beispiel, dass das Haus in Bose Freight aussieht und so von der ganzen Aufmachung her aussieht wie das Haus in Hereditary zum Beispiel. Mhm. Oder auch, es gibt diese eine, diese Szene im Wald in Bose Freight, wo man auch diesen, ja, diesen Kult an Menschen da irgendwie hat. Das erinnert ja doch sehr stark an Midsommar. Oder auch, wie er Interaktionen zwischen Menschen einfängt, dass da immer so leichte Widerhaken sind. Und natürlich, und da muss man ja sagen, jemand sollte Ari Aster mal fragen, ob er ein Problem mit seiner Mutter hat.
Ja, oder hat mit er nicht.
Figuren generell.
Ich weiß, das wird immer, aber nee. Hat er nicht.
Ja, ich weiß. Das wurde, aber ich möchte trotzdem mich gerne mal mit ihm
darüber unterhalten. Ja, aber du hast dich doch mit ihm unterhalten. Hast du dich nicht getraut, ihn nach seiner Mutter zu fragen? Hatten Sie schon mal eine Beziehung mit Ihrer Mutter?
Ich fand das so oberflächlich. Ja, okay. Aber ich weiß noch, dass ich im Interview mit ihm, ich hatte nämlich eine Frage leider, aber die habe ich dann zeitlich, glaube ich, nicht mehr stellen können, weil ich ihn fragen wollte, welchen Film er auf gar keinen Fall mit seiner Mutter gucken würde. Aber Aha. Ich hatte leider keine Zeit Psycho. Mehr dazu. Aber da wollte ich, ja, wahrscheinlich. Nee, also Midsommar. Ist für dich dann auch besser als Hereditary, habe ich jetzt so rausgehört.
Ja, Hereditary war vielleicht, hat mich doch irgendwie dann vielleicht auf dem kalten Fuß erwischt. Ich musste auf jeden Fall, ich will den auch noch mal gucken. Aber ich fand den gut, aber ich hatte mich immer gefragt, so ist es jetzt mehr Drama oder ist es mehr Horror? Sind diese beiden Elemente, Familiendrama, Horror, zerfallen die zu sehr in dem Film? Sind es zwei Filme? Kann ich Hereditary auf zwei Einstünder zusammenschneiden? Das eine ist das Familiendrama, das andere ist der Horrorfilm. Und ich kann bis heute für mich noch nicht so richtig eruieren, ob das für mich eine Qualität war oder ob das für mich eher so zu sehr nebeneinander gestanden hat. Nach dem Kino war ich da einfach uneins irgendwie.
Habe ich tatsächlich nicht nur von dir so gehört.
Ach echt?
Also
okay.
Scheint mehreren Leuten so aber zu
du weißt,
also,
ich gucke gerne Filme, die alle möglichen Themen beackern. Das war aber hier so, ich weiß nicht, ob das nur aus meiner Erinnerung ist, dass es auch nach Szenen so ein bisschen getrennt war. Jetzt kommt eine Szene, die ist Drama. Jetzt kommt eine Szene, die ist Horror. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber was ja auch spannend ist, ich meine, Hereditary ist von 2016. Und es kam dann ja irgendwann dieser Trend zum Elevated Horror. Und da war Ari Aster mit Hereditary ja relativ früh dran. Mittlerweile ist das ja eigentlich normal geworden, dass man so Dramengeschichten erzählt mit Hilfe von vereinzelten Horrorelementen. Oder dass man halt auch sagt, das ist eigentlich alles nur eine Allegorie und in Wirklichkeit erzählen wir davon und davon. Und da war Ari Aster ja sehr früh dran. Und vielleicht würdest du das heute anders sehen, wenn du halt jetzt schon über mehrere Jahre auch mit dem Elevated Horror vertraut bist. Das könnte ich mir vorstellen.
Genau, das kann nämlich sein. Absolut. Man hat jetzt schon so viel experimentelles Zeug geguckt. Das würde man vielleicht für sich selber ein bisschen besser vereinen können. Ja, denke ich auch. Ja, ja, ich habe hier noch so ein paar Titel, die wollte ich zumindest mal erwähnt wissen. The Babadook, The Witch, Ich sehe, The Sadness, The Innocence von 2021, der natürlich nicht der aus den 60ern, und Barbarian. Das sind noch so herausragende Horrorfilme für mich der letzten Jahre, wo ich jetzt nicht wusste, nehme ich die oder nehme ich die nicht. Das ist ja immer sowas mit dem Ranking, irgendwas bleibt immer über und so richtig zufrieden ist man dann ja auch nie. Ne?
Ja, ist eine schöne Auswahl. Also.
Aber die ich heute genannt habe, waren irgendwie, genau, das waren für mich irgendwie die so wirklich, sagen wir mal, in die Eingeweide gegangen sind.
Ja, genau nach dem Motto habe ich auch gewählt. Also The Sadness beispielsweise finde ich super. Ich finde es total schade, dass der nur auf seine Gewalt immer reduziert wird. Der ist ultra brutal, aber der erzählt ja nebenbei wirklich noch eine Geschichte und ist sehr atmosphärisch dabei. Es ist nicht einfach nur das Gore-Fest, sondern der schafft es, eine sehr unbehagliche Atmosphäre aufzubauen, gerade so auf die Nachwehen von Corona auch einzuzahlen. Also das fand ich schon sehr, sehr gut. The Innocence, ganz, ganz toller Film. Sollte man auch nicht zu viel drüber wissen, mit einem Finale, das kein größeres Understatement sein sollte. Richtig, richtig stark.
Ja.
Von Ich sehe, bin ich nicht so der Fan, aber ich schätze da auch die Inszenierung und so weiter. Mal was anderes, so auf österreichischem Terrain so einen Film mal spielen zu lassen. Also sehr schöne Auswahl, gehe ich bei fast allen mit. Und Babadook ist ja im Grunde der Film, ich hatte gerade schon drüber gesprochen, dass das ja alles irgendwann mal angefangen hat mit dem Elevated Horror. Und ich habe so das Gefühl, der Babadook hat das Ganze so losgetreten. Das war so mit wirklich der Erste. Und toller
Film. Das könnte sein. Das ist, wenn eine Frau ihr Kind nicht lieben kann. Ist ja ein pathologisches Problem. Und das finde ich ja toll bei The Sadness. Finde ich, das ist für mich, die spielen im Prinzip das Thema durch. Was ist, wenn so Corona kommt und geht nicht auf den Körper, sondern geht aufs Gehirn? Na, also, und dann, also wenn man sowas durchspielt, da könnte man sich noch einiges mehr ausdenken. Dann so gesehen war The Sadness vielleicht sogar zurückhaltend. Aber die Frage ist, will man einen Film mit einer Seuche sehen, die wirklich aufs Gehirn geht und wirklich alles zeigt, was dann passiert, weiß ich nicht so richtig. Da hat mir The Sadness dann vielleicht doch gereicht.
Ja, gehe ich mit.
Naja.
Okay.
Ein Film zu den Kommentarspalten von Facebook ist. Das ist die Verfilmung von Facebook-Kommentarspalten.
Ja, genau. Genau. Damit sind wir
toll.
Durch.
Ja.
Das hat Spaß gemacht, auch wenn es sehr anstrengend war. Und was
absolut.
Also anstrengend im Sinne von so viele Filme auf einmal irgendwie denen gerecht werden zu wollen und so. Das ist ja immer dann, wenn man sich konzentriert, zwei, drei Minuten über einen so einen tollen Film zu reden, ist das ja immer ein bisschen schade. Wir haben es hoffentlich hier trotzdem geschafft, allen gerecht zu werden. Und lustigerweise habe ich festgestellt, dass während wir aufgenommen haben, wir haben jetzt 19:27 Uhr, ist nach und nach das Licht um mich herum weggegangen, weil es jetzt dunkel ist und jetzt sieht das richtig gruselig aus. Wir könnten jetzt so ein Found-Footage-Film machen, wo Leute miteinander skypen und dann taucht hinter mir ein Monster auf und zieht mich weg und so. Das könnten wir jetzt machen. Ich habe genau das richtige Setting dafür.
Ich mache einfach mal hier ein schönes Screenshot von dir und dann haben wir das einfach mal festgehalten.
Ja, dann können wir das teilen, wenn die Folge rauskommt. Denn das, was wir hier machen, ist ja fast live. Also 29.09. abends um 7:30 Uhr.
Ja.
Und wir kommen schon in 2 Tagen raus. Also fast live, muss man sagen.
Pünktlich. Nur leicht zeitversetzt.
Richtig. So, okay. Dann sind wir durch. Herzlichen Dank da draußen fürs Zuhören. Schreibt uns gerne mal eure Top 5 der krassesten Filmerlebnisse der letzten Jahre. Denkt dran, dass Smile 2 am 18. Oktober in die Kinos kommt. Wir werden nächstes Mal natürlich darüber sprechen. Und alles Weitere zum Film findet ihr natürlich auch in unserer Videobeschreibung. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke dir, Thilo, für diesen Podcast heute.
Danke dir, Antje, für diesen Podcast heute.
Und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin.
Tschüss. Oh, Antje, Telefon.
Nee, letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt gehst du.
Ja, nächstes Mal.